Diese Episode vom 6. April 2026 unterstützte Jens Z. durch eine Gabe in den Medienhöllen-Tresor. Zitat zur Episode 13. Vielen Dank für euren tollen audiovisuellen Podcast. Die Videospur gefällt mir heute besonders. Vielen Dank dafür, das hilft uns, weitere Folgen zu produzieren. Wie man uns unterstützen kann, findet sich in den Shownotes.
Die Medienhölle. Der Podcast mit Jörg Wagner und Philipp Nitsche.
Das war's dann auch von uns für heute.
Von uns aus war's das schon wieder. Bleiben Sie uns treu. Bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie freundlich. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns treu.
Reicht das? Vielen Dank.
Zum letzten Mal am 26. März 2026 im Politmagazin des Westdeutschen Rundfunks Georg Ressle. Zum ersten Mal hier in der Medienhölle. Grüße nach Köln.
Ja, ich grüße zurück. Freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Ja, aufhören ist ja nicht nur Abschied ist ein scharfes Schwert, sondern auch das Aufhören. Es gibt ja zwei Wege, wie man aufhören kann. Ne? Man wird aufgehört oder man geht freiwillig. Wie war es denn hier?
Also mir war es immer wichtig, dass ich selbstbestimmt aus dem Monitor rausgehe und man mich hier nicht raustragen muss. Das ist mein Wunsch gewesen. Ich wollte nochmal einen Wechsel ins Ausland in dem Fall, nach Nairobi in dem Fall. Und deswegen ist das ein selbstbestimmter, freiwilliger Abgang von Monitor auf eigenen Wunsch.
Gab es einen Impuls dafür?
Es gibt mehrere Impulse. Also der erste Impuls war, dass ich im letzten Jahr 60 geworden bin und ich mir überlegt habe, nochmal auf den letzten Metern was Neues zu machen. Nein, das klingt jetzt despektierlich. Ich wollte tatsächlich nochmal raus, weil mir klar war, vor 30 Jahren habe ich bei Monitor angefangen. 14 Jahre lang moderiere ich und leite ich diese Redaktion. Und ich war immer gern Auslandskorrespondent. Ich war in Moskau gern Auslandskorrespondent. Ich war ja in der Ukraine. Ich habe aus Warschau und auch schon mal aus Nairobi berichtet. Das sind meine beiden großen Lieben. Also der Journalismus, wie er bei Monitor betrieben wird und für den ich bei Monitor stand, und Auslandskorrespondent zu sein. Und deswegen war das klar, dass ich das jetzt nochmal machen kann. In 3 Jahren wäre es zu spät.
Also Midlife Crisis?
Keine Midlife-Crisis, ganz sicher nicht. Also dafür brenne ich zu sehr als Journalist, habe bis zum Schluss zu sehr für Monitor gebrannt und brenne jetzt auch für die Berichterstattung aus Nairobi, aus knapp 40 Ländern Ost und West und Zentralafrikas.
Apropos brennen, also Sie haben ja auch gesagt, dass Sie durchaus auch der Redaktionsleiter dazu waren. Wie ist denn die Arbeitsbelastung für Sie gewesen? War das auch ein Grund zu sagen, nein, ich möchte nochmal als Auslandskorrespondent arbeiten? Oder ist vielleicht sogar die Arbeitsbelastung als Auslandskorrespondent viel größer?
Also wenn man Journalismus so betreibt, wie ich ihn betreibe, nämlich als Lebensjob, der dann ja nicht nur von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags dauert, sondern der begleitet einen ja über den ganzen Tag und manchmal auch in die Nacht rein. Das war bei Monitor so. Also man kann Monitor nicht als Halbzeitjob machen. Man kann Monitor nicht nebenbei machen. Entweder macht man es richtig und ganz oder gar nicht. Und mit dem gleichen Engagement und mit der gleichen Haltung gehe ich auch an meinen Job jetzt in Nairobi ran. Also das ist keinesfalls so, dass ich jetzt hier in den vorzeitigen Ruhestand oder was Vergleichbares gehe. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir Nairobi ganz bewusst ausgesucht, weil ich erstens mich für die Länder ob viele Länder Afrikas interessiere. Ich bin den Kontinent, bin schon viel gereist in vielen verschiedenen Ländern, vom südlichen bis ins nördliche Afrika. Und deswegen ist klar, das wird keine ruhige Kiste. Und ich will auch gar nicht, dass es eine ruhige Kiste wird, weil ich ja die Berichterstattung aus diesen Ländern in der ARD voranbringen will. Ich habe Großes vor, habe viel vor und deswegen wird das in keiner Weise ruhiger werden für mich, als es beim Monitor war. Es bleibt ein Fulltime-Job.
Ich will nochmal zurück zu Monitor und zu Ihrer Entscheidung. Inwieweit hat denn da mitgeholfen, dass Sie sehr kritisch begleitet werden bis hin zu Morddrohungen?
Ach, ich habe immer wieder gesagt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, wem es in der Küche zu heiß wird, der soll nicht Koch werden. Und insoweit ist es klar, wer beim Monitor in einer solchen Position, wie ich sie war, als Gesicht dieser Sendung und als Leiter dieser Sendung tätig ist, der wird immer viel Kritik auf sich ziehen. Das war auch schon vor 30 Jahren so, wenn auch nicht in dieser Härte und in dieser Schärfe, wie man das heute bei Social Media mitkriegt. Und dass die Morddrohungen so zugenommen haben. Also es gibt ja mehr oder weniger ernstzunehmende Morddrohungen täglich, was meine Person angeht, dann muss man sowas aushalten können. Sonst kann man den Job nicht machen. Das klingt zwar hart, aber so ist es.
Hatten Sie vor 30 Jahren einen Mentor, der Sie auch schon in diese Welt ein bisschen eingeführt hat, vorbereitet hat auf diese harte Form des Journalismus?
Ja, ganz sicher hatte ich den und der hieß Klaus Bettnerz. Das war der langjährige Leiter dieser Redaktion, der Moderator und das Gesicht dieser Redaktion, dem ich klar viel zu verdanken habe, von dem ich viel gelernt habe. Vor allem, dass man sich nicht beeindrucken lassen soll. Also als er schon nicht mehr Leiter war und ich gerade frisch Leiter war, kam er nochmal in die Redaktion und ich habe ihm dann so ein bisschen mein Leid geklagt und habe gesagt, also das wird jetzt schon härter in dieser digitalen Welt. Die Vorwürfe sind lauter und unverschämter und es geht zunehmend unter die Gürtellinie. Und dann hat er ganz trocken gesagt, Herr Restel, wenn das nicht stattfinden würde, dann würden Sie ja was falsch machen. Wenn diese Sendung nicht auch Feinde hätte, dann wäre es nicht Monitor. Und das habe ich so zur Kenntnis genommen. Aber diese Entspanntheit im Umgang damit, auch zu sagen, das ist auch ein Ausweis davon, dass man was richtig macht, wenn man kritisch sich zum Thema Rechtsextremismus äußert, dass man dann scharfe Reaktionen vom rechten Rand bekommt. Das ist eingepreist. Das habe ich von ihm auch gelernt und das habe ich auch dann selber gelernt.
Wie ist das für Sie? Sind Sie der Meinung, dass Sie genauso dieses Zepter gut übergeben konnten? Also Ihr Wissen weitergeben, vielleicht selber auch Mentor für Leute dort vor Ort sein konnten? Sind Sie der Meinung, okay, nach Ihrer Ära geht es gut dort weiter?
Also wenn ich auf meine Redaktion schaue, dann bin ich da sehr zuversichtlich, weil es war mir immer wichtig, wir sind immer eine Ausbildungsredaktion gewesen. Also durch diese Redaktion sind viele Volontäre und Volontärinnen, Praktikanten und Praktikantinnen gegangen. Also ich wollte immer, dass möglichst viele junge Kollegen und Kolleginnen diesen Virusmonitor mit aufnehmen und das weitertragen. Also all das, wofür wir journalistisch stehen, wofür wir auch im Umgang miteinander stehen, weil das gehört ja durchaus dazu. Sonst ist man dann sehr schnell einsam in dem Geschäft. Das weiterzugeben war mir wichtig und wir haben im Augenblick, würde ich sagen, ein tolles Team an Redakteuren und Redakteurinnen, eine gute Mischung an Jüngeren und Älteren. Und deswegen bin ich, was das Team-Monitor angeht, sehr zuversichtlich, dass dieser Spirit, diese journalistische Haltung auch weitergeht. Also ich mache mir da erstmal keine Sorgen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht Sie als Former eines linksideologischen Projekts und nicht nur die FAZ. Wie sehen Sie sich?
Also mit Ideologie habe ich ganz sicher nichts zu tun. Ich komme aus einer Zeit, aus den 80er Jahren, als ich Schülervertreter war. Dann war ich Landesschülervertreter und aus Baden-Württemberg. Und dann lernte man so die ganzen Jugendorganisationen der politischen Parteien auf Bundesebene kennen. Die Nachfolger irgendwelcher K-Gruppen, in denen ideologisch auf der linken Seite vor allem hart gerungen wurde. Und mir war das immer fremd, weil ich den Eindruck hatte, dass diese Art von ideologischen Grabenkämpfen das freie Denken sehr behindert, als Journalist sowieso. Und deswegen sind mir Ideologien immer fremd gewesen und auch heute noch fremd. Und deswegen finde ich den Vorwurf komplett daneben. Also wer so einen Vorwurf macht, der kennt auch Monitor nicht, der sieht nicht, was wir machen, dass das mit einem politischen Programm oder gar einer Ideologie nichts gemein hat. Und das sollte man nicht verwechseln mit dem, was Wertegerüste sind, also was ein werteorientierter Journalismus darstellt, so wie ich ihn bezeichne, oder mit journalistischen Haltungen den Dingen und der Welt gegenüber. Das sind nicht Ideologien, das ist eine offene Herangehensweise an Geschichten und Themen, für die ich stehe, für die diese Redaktion steht, auch immer stand. Auch das war bei Klaus Bettnerz nicht anders, bei Sonja Mikic nicht anders und war auch bei mir nie anders. Aber man sieht halt, wenn man eine bestimmte Schärfe in der Kritik im Journalismus mit reinbringt, dann bekommt man Reaktionen und die sehen dann so aus wie in der FAZ. Der Kollege, der den Artikel geschrieben hat, er schreibt schon häufiger, ich sag's mal vorsichtig, kritisch über uns. Mit mir persönlich hat er nie gesprochen.
Aber Sie haben in Ihrer letzten Sendung behauptet, es war so eine elegante Überleitung von Klimaneutralität zum Journalismus, dass man den Eindruck bekommen könnte, Sie bezeichnen Ihren Journalismus als neutral. Alles nur ein großes Missverständnis, dass man sie als eher linksorientierten Journalisten versteht.
Wie kommen Sie darauf, dass ich den Journalismus als neutral bezeichnet hätte?
Ich hatte das so verstanden in Ihrer Moderation. Sie haben Windräder gezeigt und Klimaneutralität. Und dann haben Sie gesagt, so haben Sie auch immer Ihren Journalismus verstanden.
Na, das war ein Missverständnis. Nein. Die Mächtigen kritisieren vor den Gefahren für Demokratie und Freiheitsrechte warnen und Menschen zu Wort kommen zu lassen, die sonst überhört werden. So habe ich abmoderiert. Und das ist das Credo von Monitor und ist auch mein persönliches Credo. Und das hat mit neutralem Journalismus nichts zu tun. Also der Begriff der Neutralität, das habe ich schon häufiger gesagt, hat mit Journalismus nichts zu tun. Wer meint, Journalismus müsste neutral sein, degradiert Journalisten und Journalistinnen zu reinen Mikrofonhaltern und Mikrofonhalterinnen. Und das ist nicht mein Verständnis von Journalismus.
Steckt da noch ein bisschen was aus Ihrer ursprünglichen Ausbildung drin? Also Sie sind ja Jurist ursprünglich. Da ist ja so die landläufige Meinung, Juristen schlagen sich auf die eine oder andere Seite, um dem einen oder anderen zum Recht zu verhelfen. Ist da etwas drin in dieser Haltung noch?
Also es ist viel von meiner juristischen Ausbildung oder meinem juristischen Denken auch in meiner journalistischen Haltung drin. Also, und das hat sicher was damit zu tun, natürlich den Menschen und dem Gegenstand der Berichterstattung gerecht werden zu wollen. Juristen sagen ja immer, es kommt drauf an, um sich nicht festlegen zu wollen. Also ganz so leicht mache ich es mir dann auch nicht. Aber dieser Haltung, die Dinge von beiden Seiten zu betrachten und dann zu einem Schluss zu kommen, wo man dann auch tatsächlich eine Position einnehmen kann aufgrund der Recherchen oder der intensiven Betrachtung eines Gegenstands, das ist sehr mein journalistisches Verständnis. Abgesehen davon lernt man als Jurist ja auch die Verfassung und die Grundrechte kennen und ich war immer ein glühender Verfechter der Grundrechte unserer Verfassung und das hat mich natürlich auch geprägt in den letzten Jahren.
Ja, in der vorletzten Ausgabe von dem Monitor-Magazin mit Ihnen ging es um diesen, möchte mal sagen, großen Wahlerfolg der AfD in Baden-Württemberg und was ich mir so gedacht habe, warum vielleicht auch Zuschauer da manchmal denken, es ist eine Meinung, die man ihnen vorgibt, vielleicht auch hinten raus etwas, was gefehlt hat, um zu sagen, warum sie denn die AfD eigentlich wählen. Ich arbeite sonst bei einem sehr ländlichen Radiosender und habe die Leute öfters gefragt und es sind so ziemlich ähnliche Sachen, die da immer wieder kommen, Infrastruktur, ich komme auf dem Land nicht von A nach B, also öffentlicher Nahverkehr, der auch nicht funktioniert und man hat uns seit 30 Jahren irgendwie ja links liegen lassen und in Baden-Württemberg ist es ja ähnlich, nicht? Infrastruktur, öffentlicher Nahverkehr und also so ein bisschen gewisses Verständnis auch dafür, dass eben halt die Leute die Nase voll haben von der altetablierten Politik. Ich glaube, das fehlt so ein bisschen in der Darstellung, dass man dann denkt, okay, man gibt mir eine Meinung vor. Wie sehen Sie das? Haben Sie solche eine Art von Kritik schon mal gehört?
Ich verstehe jetzt, glaube ich, nicht ganz genau, welche Kritik Sie meinen. Also die Kritik, dass man sagt, weil die Regierungen versagen, wähle ich eine rechtsextreme Partei?
Ja, also genau. Also dass vor allem so langanhaltend alte Parteien versagen, dass es auch einen Grund hat, warum Leute, egal wie viele Skandale so eine AfD schon mit sich bringt, sagen, ich will quasi den Neuaufbruch oder die Zerstörung, an mir ist es alles egal. Also diese Verzweiflung, die so groß ist, da fehlt, also mir fehlt da so ein bisschen Verständnis dafür. Es nimmt immer so ein bisschen eine Meinung vorweg. Und deshalb die Frage.
Also wir wollen da gar keine Meinung vorweggeben und die große Frage, warum wählen Leute eine rechtsextreme Partei, insbesondere in Krisenzeiten, ist ja eine große Frage, die man auch nicht mit einem einzigen Monitorfilm beantworten kann. Also das wäre ja anmaßend, wenn wir glauben würden, wir würden so hochkomplexe Fragen mal schnell in 8 Minuten beantworten. Wir wollen Hinweise geben, wir wollen zu Debatten und Diskussionen anregen. Das ist das Ziel, warum wir diese Filme machen und stellen mal auch Thesen zur Diskussion in den Raum. Es ist ja nicht so, dass man dem jetzt auch folgen muss, sondern man kann sich das ja anschauen und kann auch sich seine eigene Meinung bilden. Also wir sind ja nicht so anmaßend, dass wir die Leute dazu bringen wollen, unsere Sicht der Dinge unbedingt zu teilen, sondern oft ist es ja auch ein Gedankenanstoß. Und so haben wir auch den Film verstanden. Ich tue mich tatsächlich schwer. Ich komme ja aus Baden-Württemberg. Ich verstehe die Ängste und Sorgen dieser Menschen, dass dieses jahrzehntelange Wohlfahrtsversprechen, das sehr am Auto hing, gerade im mittleren Neckarraum, aus dem ich komme, dass diese Sorgen nehme ich ernst. Und ich verstehe auch, dass da schwerst was ins Rutschen kommt, gerade im Mittelstand, in der Mittelschicht. Warum man deshalb auf die Idee kommt, eine rechtsextreme Partei zu wählen, die dafür keinerlei Lösungen hat, außer zu sagen, wir brauchen den Verbrennermotor, also diesen Verweis aufs Gestern als ein Zukunftsversprechen formuliert, das kann ich nicht nachvollziehen. Und deswegen ringe ich damit, ringe auch mit den Leuten. Ich bin ja relativ oft noch da. Ich habe Familie auch noch in Schwaben. Das verstehe ich nicht. Also wie man, ich kann mir das erklären, wie Wut dazu kommt, dass man am Ende sich als Benachteiligter wähnt und wenn dann eine Partei kommt und sagt, wir nehmen euch ja wahr, dass man dann diesen Versprechen gerne Glauben schenkt. Aber wer sich mit der AfD intensiv auseinandersetzt, weiß, wo sie wirtschaftspolitisch steht, also eher eine rechtslibertäre Partei von ihrem Wirtschaftsprogramm, der versteht dann auch, dass all das, was die Menschen da hoffen, diese Partei niemals bieten kann, abgesehen davon, dass es immer zum Preis eines menschenfeindlichen Rassismus geht, für den diese Partei ja auch steht.
Sie haben in einem Interview behauptet, Sie hätten eine Minderheitenmeinung zu dem Thema AfD. Wie machen Sie das fest? Woran erkennen Sie, dass man in der AfD mehrheitlich eher so denkt, als wäre es eine normale Partei?
Naja, man sieht es ja im Ergebnis. Wir haben ja in den letzten Jahren in der ARD viele Runden gehabt, im WDR auch, wo wir darüber diskutiert haben, wie geht man damit um. Ich wurde auch eingeladen in Runden und habe meine Position erklärt, warum ich der Meinung bin, dass man die Partei keinesfalls wie jede andere behandeln darf. Dass insoweit das Gleichbehandlungsgebot für alle Parteien, für die AfD meiner Meinung nach nicht gilt. Und dass man sie anders behandeln muss. Wenn ich sehe, wie die AfD mittlerweile im Programm dargestellt wird, wenn ich auch sehe, wie das verteidigt wird in den Runden, an denen ich ja auch teilnehme, dann kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass meine Position eine Minderheitenposition in der AfD ist, weil wäre sie eine Mehrheitsposition, würde die AfD nicht so im Programm auftauchen, wie sie derzeit auftaucht.
Das Argument ist, als ich im Rundfunkrat des RBB genau diese Debatte auch verfolgt habe, war, dass der RBB sagte, solange sie nicht verboten ist, müssen wir sie als demokratisch legitimiert anerkennen. Und unser Auftrag ist jetzt nicht, Parteien auszugrenzen, die im Bundestag sitzen, in den Landtagen sitzen und auch in den Kommunen legal wirken. Ist dieses Argument für Sie nicht nachvollziehbar?
Nein, es ist für mich nicht nachvollziehbar, weil die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, und da bin ich ja Jurist genug, und die Formulierungen in den Landesmediengesetzen eine ganz andere Sprache sprechen. Also in den Programmgrundsätzen, beispielsweise im WDR-Gesetz, steht ganz klar drin, dass wir die Freiheitsrechte dieser Verfassung gegenüber den Feinden zu verteidigen haben. Und da ist nicht die Rede von Parteien, die verboten sind, sondern das betrifft natürlich verfassungsfeindliche Parteien und verfassungsfeindliche Organisationen. Und dass die AfD eine verfassungsfeindliche Partei ist, dazu braucht man nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz oder die Landesämter für Verfassungsschutz. Das erschließt sich schon aus einer gründlichen journalistischen Recherche. Wenn man sieht, welche Vorfeldorganisationen rund um die AfD tätig sind, wie eng die Zusammenarbeit zwischen diesen Organisationen und der Partei ist. Und wenn man sich den ideologischen Kern dieser Partei anschaut, der natürlich so eins zu eins nicht in allen Parteiprogrammen steht, da ist die Partei ja clever genug. Aber wenn man einem Jörn Höcke und seinen Kompagnons zuhört, dann ist das ja alles glasklar. Das ist ein Verfassungsverständnis, ein Rechtsverständnis, ein Menschenbild, das mit unserer Verfassung nichts zu tun hat. Und deswegen komme ich ganz klar zu dem Schluss, man darf die Partei nicht behandeln wie jede andere. Das ist eine große Gefahr für diese Demokratie, das ist eine große Gefahr für die Grundrechte. Und wir haben einen klaren Programmauftrag, der definiert sich durch den Gründungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und der ist eindeutig, dass wir nie wieder oder dass wir dazu beitragen sollen, dass dieses Land nie wieder in den Faschismus zurückgleitet, den wir im 20. Jahrhundert in diesem Land erlebt haben.
Also da treffen zwei Rechtsauffassungen aufeinander in der ARD und dann könnte man noch sagen, okay, Monitor ist der Meinung und ein konservatives Magazin ist der anderen Meinung. Es gibt ja gerade eine Diskussion in der ARD, brauchen wir mehr konservative, rechtsorientierte Politmagazine. Julia Ruß ist da so ein Stichwort. Also braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk vielleicht mehr Thilo Kochs, Löwentals, Bodo Hausers, Peter Steisch, Heinz-Klaus Mertes, also die Älteren erinnern sich, oder braucht der Journalismus weniger Georg Restless, also vielleicht mehr Hajo Friedrich?
Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also erstmal diese Unterscheidung zwischen rechten und linken Magazinen halte ich für schwierig. Man sollte ja auch nicht denen auf den Leim gehen, die alles für links halten, nur weil sie selber am rechten Rand stehen. Da muss man auch aufpassen, welches Framing man da übernimmt. Wenn man sich die Berichterstattung von Monitor anschaut, wenn man gesehen hat, wie wir in der Corona-Zeit über die Politik dieser Bundesregierung berichtet haben, wenn man sich anschaut, wie wir über den Ukraine-Krieg berichten, dann weiß ich nicht, ob links und rechts überhaupt die richtigen Kriterien sind. In erster Linie geht es erstmal darum, dass wir sagen, wir brauchen guten Journalismus. Und guter Journalismus ist erstmal nicht rechts oder links, sondern der ist an Wahrhaftigkeit interessiert.
Ist das wirklich nur ein Framing? Aus der ARD-Geschichte wissen wir, dass Report München anders berichtet hat als Monitor und Panorama und dass das meist auch damit zusammenhing, wie diese Anstalten von Parteien dominiert sind. Also in Bayern eher mehr von der CSU und beim WDR jahrelang die SPD. Es gab den Begriff Rotfunk, ne? Auch in dieser Tradition ist Monitor wahrgenommen worden.
Ja, aber das ist ja was anderes. Wir reden jetzt über Zeiten, in denen es durchaus Zugriffe von Landesregierungen auf Sender gab, wo in Nordrhein-Westfalen die SPD oder in Bayern die CSU gemeint hat, dass die Sender quasi ihnen gehören und von Staatsferne da nichts wissen wollten. Aus dieser Zeit entstanden ja die Begriffe. Das hat mit der Berichterstattung, wie wir sie heute über Monitor machen, nicht das Geringste zu tun. Ich selber stehe keiner Partei nahe, weder links noch rechts. Und wer sich anschaut, wie heute beispielsweise Report München gemacht hat, Leute, die sagen, ja, es braucht dann irgendwie ein Gegengewicht zu dem, was Monitor macht, sage ich, schaut ihr nicht Report München, schaut ihr nicht die anderen Politikmagazine. Es gibt 6 Politikmagazine, die ein sehr breites Spektrum an Themen und an Sichtweisen abdecken. Monitor ist eins davon. Und wer uns ans Bein heften möchte oder mir ans Bein heften möchte, dass wir linken Journalismus machen, liegt sofern, wie man nur daneben liegen könnte, jedenfalls was meine Person angeht. Ich habe kein geschlossen linkes oder rechtes Weltbild. Wenn ich überhaupt nicht irgendwas verpflichtet fühle, dann tatsächlich den Grundwerten unserer Verfassung und einem unideologischen Humanismus. Aber sicher keine Parteiprogramme und weder rechts noch links.
Aber ist das eine Scheindebatte, dass man sich mehr Julia Ruß wünscht und dann beim Norddeutschen Rundfunk in der Person Tanit Koch dann als Präsentatorin einer solchen Sendung?
Ich bin ja sehr gespannt, wie all diese Projekte aussehen und ich wünsche Ihnen im Grunde viel Erfolg, weil wenn Leute sich im Programm wiederfinden, ist das ja erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich hoffe, dass es guter Journalismus ist, also weil darum geht es am Ende. Und guter Journalismus ist nicht rechts oder links, sondern der orientiert sich an ganz anderen Maßstäben. Und guten Journalismus kann die ARD gar nicht genug haben.
Also Sie würden sich jetzt nicht, ich sag mal, Paul Ronsheimer als Nachfolger beim Monitor-Magazin ohne Sie sehen, dass man da sagt, jetzt mal hatten wir einen, der wird als links wahrgenommen, auch wenn Sie das gerade dementiert haben, dass das Ihre Absicht war, aber jetzt zeigen wir mal Kante und wir können da jeden X-Beliebigen nehmen, Roland Tichy oder sonst wen, also das erkennbar Monitor jetzt hier umgebaut wird.
Roland Tichy ist kein, in meinen Augen kein Journalist, sondern vor allem ein Demagoge, der auch fünfe gerade sein lässt. Also insoweit ist das gar nicht die Frage. Das stimmt schon. Es ist sicher richtig, dass man gucken muss, wie sieht die Marke Monitor aus und welche Personen passen zu so einer Marke, zu dieser Art von Journalismus, der sich den Schwächeren in dieser Gesellschaft immer sehr verbunden fühlt und der die Mächtigen und die Starken in dieser Gesellschaft eher stärker in die Kritik nimmt und insoweit durchaus auch ein mandatorisches Verständnis von Journalismus entwickelt. Wer passt dazu? Wer kann sowas glaubhaft verkörpern? Ich glaube nicht, dass ein Paul Ronsheimer von sich aus auf die Idee käme, das Gesicht einer Redaktion wie Monitor sein zu wollen, weil das würde dieser Marke nicht entsprechen und würde ihm nicht entsprechen. Ich schätze Paul Ronsheimer durchaus, aber ich glaube nicht, dass er das richtige Gesicht für diese Marke wäre.
Wer wäre denn das richtige Gesicht?
Dazu äußere ich mich nicht, weil das im Augenblick ja Gegenstand der Findung ist im WDR und deswegen werde ich hier keinerlei Namen in den Ring werfen. Man wird sehen, wer da in den nächsten Wochen oder Tagen präsentiert wird.
Nun ist ja unabhängig, ob Sie, Georg Restle oder andere meinen, dass Monitor links oder neutral oder sonst was ist, ist Monitor ja eine Marke und hat eine bestimmte Klientel, die gerne Monitor einschaltet, ob sie sich daran reiben wollen oder ob sie sich bestätigt fühlen wollen, sei mal dahingestellt. Aber inwieweit ist denn, wenn man schon so eine starke Marke ist, es überhaupt sinnvoll, dass man da Experimente durchführt? Ist es nicht besser, irgendwie dann doch jemanden zu finden, auch wenn Sie da jetzt noch nichts verraten wollen, der vielleicht aus Ihrem Team kommt, wo auch Kontinuität versprochen wird? Es wäre doch aus meiner Sicht, nehmen wir mal an, man würde die Taz an Springer verkaufen. Man kann das doch vorhersehen, dass dann die Leute nicht mehr folgen.
Also ich hoffe schwer, dass der WDR und die ARD erkennt, was sie an Monitor haben. Das ist, und das merken wir auch an den Rückmeldungen. Bei all dem Hass, der uns zum Teil aus dem Netz entgegenkommt, haben wir natürlich eine sehr, sehr große Community, die uns sehr treu zuschaut und die uns sagen, dass sie auch wegen Monitor der ARD und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Treue halten. Und ich hoffe sehr, dass die ARD und der WDR das erkennen, wie wichtig wir auch dafür sind, dass wir ein Publikum an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk binden und halten. Und deswegen hoffe ich doch schwer, dass bei der Entscheidung, wer immer dann mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin wird, das vor allem das leitende Kriterium sein wird, wie man diese Marke weiter entwickeln kann. Das muss ja jemand nicht so machen, wie ich es gemacht habe. Und ich hoffe auch, dass da jemand mit neuen Ideen kommt. Aber dass man den Markenkern nicht beschädigen darf, dass das, wofür Monitor in den letzten Jahrzehnten stand, im Grunde natürlich auch weiter gelten muss, weil sonst verliert man Zuschauer und Zuschauerinnen, User und Userinnen. Und das kann nicht im Interesse der ARD oder des WDR liegen.
Herr Restle, ich muss gerade ganz doll an einen Videopodcast oder eine Folge vom Videopodcast Studio M aus dem letzten Jahr denken, etwa so im Juni kam das raus. Gaza und die Medien, versagt der Journalismus. Da war damals Nadia Zabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Medienkritikerin, und der Politikjournalist Thilo Jung zu Gast. Und eine Einstellung, die ist mir so in Erinnerung geblieben. Thilo Jung sagte, der Journalismus in Deutschland ist tot. Und dann ging die Kameraeinstellung auf sie und man hat so einen schweren Blick gesehen, als hätte man ihnen so Bleigewichte auf die Schultern gelegt. Was haben Sie da damals gedacht in dem Augenblick?
Ich habe gedacht, Thilo Jung schießt mal wieder übers Ziel hinaus. Also schätzt Thilo durchaus. Aber das war so ein Satz, wo ich gedacht habe, nein, der Journalismus ist natürlich nicht tot. Es gibt hervorragende Journalisten und Journalistinnen im Land. Und deswegen die Grabesrede auf den Journalismus zu halten, halte ich für verkehrt. Ich verstehe aber ja, dass Thilo Jung die Provokation auch als Mittel seiner Arbeit schätzt und das auch so betreibt. Und man kann ja mal darüber nachdenken, wie lebendig ist der Journalismus in diesem Land und wo versagt er? Also solche Fragen stelle ich mir ja auch. Und ich sehe ja durchaus ein stellenweises Versagen auch von Journalismus. Aber den Journalismus für tot zu erklären, halte ich für maßlos übertrieben.
Aber versagt er bei der Afrika-Berichterstattung, dass Sie sich da jetzt ins Zeug legen?
Ja, er versagt insoweit, dass die Berichterstattung aus diesen Ländern, für die ich ja zuständig sein werde, und zwar nicht nur in der ARD und nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern medial insgesamt, dass die Länder komplett unterberichtet sind, dass wir viel zu wenig aus diesen Ländern erfahren, dass sie oft Klischees aus diesen Ländern erfahren, dass die Bedeutung, die diese Staaten geopolitisch, aber nicht nur geopolitisch, sondern auch für sich genommen wirtschaftspolitisch, energiepolitisch haben, dass all solche Fragen überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt der Betrachtung stehen und dass sie schlichtweg zu selten überhaupt im Programm vorkommen, obwohl der Kontinent uns so nah ist wie kein anderer.
Es gab jetzt gerade wieder, das wird alljährlich durchgeführt, eine Top 10 der vergessenen Nachrichten. Auf Platz 1 war, dass afrikanische Länder viel besser seien als ihr Ruf. Sehen Sie tatsächlich also auch nicht nur das Berichten über Armut, über Kriege als ihr Markenzeichen dann, sondern auch, was da funktioniert, also Constructive Journalism? Oder ist das eher, wenn man vom Monitor kommt, doch nach wie vor der kritische Blick auf die Welt?
Also ich mag ja, oder ich hadere ja mit diesem Begriff des konstruktiven Journalismus. Journalismus ist in dem Sinne immer konstruktiv, auch wenn er den Finger in Wunden legt, weil man ja dadurch erst weiß, wo man ran muss, an welche Geschichten, an welche Themen man ran muss. Journalismus ist in dem Sinne immer konstruktiv. Deswegen finde ich diesen Begriff erstmal schwierig. Wenn es um Bilder und Geschichten aus diesen Ländern geht, geht es klar auch darum zu zeigen, was funktioniert. Und es funktioniert einiges in diesen Ländern. Wer sich zum Beispiel anguckt, wie diese Generation digital unterwegs ist, welche Möglichkeiten es an Bezahlsystemen in einem Land wie Kenia gibt, dann können sich Länder wie Deutschland davon eine Menge abschneiden. Andererseits muss man den offenen Blick für alles haben. Es gibt sicher ein großes Problem in vielen dieser Staaten. Wir haben das gerade mitbekommen. In Senegal wurden die Gesetze für Homosexualität deutlich verschärft. Natürlich muss man da auch hingucken. Also mein Maßstab sind immer die Menschenrechte oder vor allem die Menschenrechte, und danach wird man auch die Politik in diesen Ländern messen müssen. Und da gibt es auch dann nichts schön zu reden im Sinne von, wir müssen jetzt mal positive Geschichten aus diesen Ländern erzählen. Wenn es positive Geschichten gibt, erzählt man die. Aber weiter werde ich natürlich auch mit kritischem Blick auf das Berichterstattungsgebiet und die Politik in den Ländern schauen, für die ich künftig zuständig bin.
Aber Sie werden jetzt nicht Ihrem Kameramann verbieten, zu bestimmten Tageszeiten zu drehen, weil der Himmel dort unfassbar blau ist und das vielleicht den falschen Eindruck vermitteln könnte, Sie würden dann nur auf Safari-Tour sein.
Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
Aber die Regel gab es mal in der ARD, also insofern ist das jetzt nicht erfunden.
Tatsächlich? Ja, habe ich noch nie gehört. Nein, weiß von so einer Regel nichts, das ist nicht... Darüber würde ich nicht im Traum nachdenken.
Ja, was ich mich gerade gefragt habe, Sie haben auch von Geopolitik gesprochen. Das ist ja gerade, wenn es um Afrika geht, hochinteressantes Thema, weil ja, also so nach meiner Wahrnehmung, sich da China durchkauft, sei es, ob sie jetzt so Eisenbahnstrecken da durchbauen oder sonst etwas. Wie sieht denn eigentlich auch jetzt in Ihrer Vorbereitung die Zusammenarbeit mit anderen Korrespondenten der ARD aus, um quasi ringsum zu berichten? Wie zum Beispiel jetzt mit der Seidenstraße, wo Xi Jinping sich ja entlang kauft, kann man ja sagen.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Also ich bin ja noch nicht da und ich habe natürlich Ideen, und vieles wird sich dann im Praxistest beweisen müssen. Aber es ist richtig erstmal, dass man zusammenarbeitet, auch mit anderen Korrespondenten, Korrespondentinnen. Nairobi ist ja nicht das einzige Afrika-Studio. Es gibt noch eins in Kairo und es gibt noch eins in Johannesburg. Und in der Tat würde ich mir wünschen, dass man mit diesen Studios noch enger kooperiert, zusammenarbeitet, aber überhaupt mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort, weil das Problem der Unterberichteten oder das Problem, dass Afrika so unterberichtet ist, hat gar nicht so viel mit den Korrespondenten und Korrespondentinnen vor Ort zu tun, sondern hat ja viel mit den Häusern hier in Deutschland und in Europa zu tun, die, oder vor allem in Deutschland zu tun, die diese Themen ja auch offenbar nicht annehmen wollen. Also es gibt ja immer eine Anbieterseite und eine Nachfragerseite. Und deswegen mit den Kollegen, Kolleginnen sich noch stärker zu vernetzen, auch zu gucken, ob man mal gemeinsam Themen setzen kann. Das ist ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und ich hoffe, dass man dadurch auch stärker in die Wahrnehmung kommt hier in Deutschland, was die Probleme und auch die guten Geschichten aus Afrika angeht.
Aber dann sind Sie schon quasi in einer anderen Machtposition, als wenn Sie Monitor-Redaktionsleiter sind, der auch, ja, ich sag mal, in unmittelbarer Nähe von Entscheidern sitzt. Die Heimatredaktion hat die Macht zu sagen, was senden wir und was senden wir nicht. Da wird nicht demokratisch abgestimmt.
Nee, das erfordert natürlich Überzeugungsarbeit, gar keine Frage. Und das ist keine Arbeit und man muss anders als, ich war ja in Moskau auch Korrespondent, da wurden einem die Themen aus der Hand gerissen. Ganz so wird es in Nairobi nicht sein, da mache ich mir keine Illusionen, aber ich bin Kämpfer immer gewesen, auch beim Monitor, für die Geschichten und die Themen, für die ich zuständig bin. Und ich glaube schon oder hoffe jedenfalls, dass man auch mit meiner Person und mit dem, wofür ich stehe, dann in der einen oder anderen Heimatredaktion vielleicht auch ein bisschen besser durchkommt. Das werden wir alles sehen. Das ist jedenfalls, was ich vorhabe. Ich will die Berichterstattung aus diesen afrikanischen Ländern, für die wir zuständig sind, stärken. Ich will, dass wir mehr in die Wahrnehmung kommen, weil ich finde, das ist in der Tat medial nicht mehr zu erklären, warum angesichts der hohen Bedeutung dieses Kontinents die Berichterstattung in Deutschland so schlecht ist. Und da meine ich alle Medien. Wer schon ins Ausland guckt, wer nach Frankreich schaut, wer nach Großbritannien schaut, selbst wenn man in die USA schaut, wer CNN schaut, merkt, dass die Afrika-Berichterstattung da einen viel höheren Stellenwert hat. Und ich hoffe, dass das in Deutschland auch machbar ist. Und dafür kämpfe ich.
Wann wird man Sie zum ersten Mal sehen auf dem Bildschirm? Wenn die Redaktion natürlich das zulässt, aber wann fliegen Sie hin? Wann bauen Sie Ihre Zelte auf, quasi sinnbildlich gesprochen? Und wann gibt es die ersten Berichte?
Ich beginne im Juni und werde mich dann natürlich erst auch mal finden müssen. Es geht auch darum, da ist ja auch ein Team im Studio Nairobi. Das habe ich zwar schon kennengelernt, aber es geht auch erst mal darum, den Leuten vor Ort zuzuhören, auch den Kollegen und Kolleginnen zuzuhören, was die sich wünschen, was die wollen. Dafür werde ich mir Zeit nehmen. Und deswegen setze ich mich jetzt nicht unter Druck in den ersten Wochen und Monaten gleich permanent auf der Mattscheibe zu sein oder auf dem Sender zu sein. Mir geht es erstmal darum, dass man so ein Team auch mitnimmt, vor Ort auch mitnimmt, gemeinsame Ideen entwickelt, gemeinsam Träume entwickelt, vielleicht auch, was die Berichterstattung angeht. Und deswegen werde ich in den ersten Wochen mich vor allem um das Team vor Ort kümmern und schauen, was es für Kollegen, Kolleginnen in Nairobi gibt, mit denen man vielleicht auch zusammenarbeiten kann von anderen Medien. Dafür nehme ich mir die Zeit. Ich bin ja ein paar Jahre da oder werde ja ein paar Jahre da sein. Und dann hoffe ich, dass wir Berichterstattung aus Nairobi, aus diesen afrikanischen Staaten, verstärkt im Programm dann auch sehen werden. Im Weltspiegel, in der Tagesschau, in den Tagesthemen, in den politischen Magazinen, Dokumentationen, im Hörfunk, auf digitalen Ausspielwegen, auf den digitalen Plattformen. Das ist mir auch immer wichtig gewesen beim Monitor, also dass wir da breit aufgestellt sind. Es ist ein crossmediales Studio und darauf habe ich Lust.
Herr Ressler, was mich nun zum Abschluss noch total interessieren würde, Sie sind jetzt 60 Jahre alt, wird quasi ja das der Abschluss Ihrer Karriere sein, in Nairobi nochmal Korrespondent zu sein? Oder möchten Sie darüber hinaus noch etliche Jahre aktiv sein als Journalist?
Also was meine WDR Karriere angeht, kann man ja rechnen. Also normalerweise ist man so 5 Jahre als Korrespondent im Ausland. Das rückt dann schon nahe tatsächlich, oh Gott, an mein Rentenalter ran. Darüber will ich jetzt noch gar nicht nachdenken. Aber ich bin mit so großer Leidenschaft immer Journalist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auch nach Ende meiner Karriere beim WDR ein ruhiges Rentnerdasein lebe. Also ich habe ja durchaus vor, mich auch noch zu Wort zu melden und dann schauen wir mal, was nach meiner WDR-Karriere noch passiert. Ja, das sehen wir dann. Aber erstmal ist es für die nächsten 5 Jahre und dann kann man rechnen, wie alt ich bin, wenn ich aus Nairobi zurückkomme.
Dann auf Wiedersehen, Georg Ressle.
Vielen Dank.
Bleiben Sie dran oder schauen weiter in den Monitor, weil die Sendung wird es natürlich weitergeben. Das nächste Mal dann am 21. April. Und von mir kriegen Sie dann zu hören, aus Nairobi demnächst. Tschüss.
Vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Vergessen Sie nicht.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.